Und so kommen wir jetzt zu dir. Danke, dass wir vor dir stehen dürfen, dass du da bist. Und öffne uns unsere Ohren, unser Herz, unseren Verstand. Zeig uns, was dir wichtig ist. Amen. Kennt ihr dieses bedrückende Gefühl am Abend, wenn man Nachrichten schaut? Irgendwie hat man das Gefühl, die Welt steht Kopf. Und es gibt in dieser Welt irgendwie auch so eine klare Einteilung in oben und unten. Oben die Reichen, die Mächtigen, die, die das Sagen haben, die, die sich durchsetzen können. Und unten die Armen, die Schwachen, die Ausgebeuteten, die Unterdrückten, die Leidenden. Und wenn ich das allabendlich so sehe, dann habe ich das Gefühl, diese Welt braucht eine Alternative. Eine Alternative zu diesem Modell oben und unten. Die gegen uns oder wir gegen die, je nach Sichtweise. Und ich glaube tatsächlich, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, über die wir jetzt so lange schon am Nachdenken sind, so eine Alternative für die ganze Welt sein kann und sein will. Evangelium, wenn wir das hören, dann denken wir ganz schnell an uns. So von den Dingen, die wir bisher jetzt gehört haben, Jesus ist für mich gestorben. Jesus hat mich mit sich, Gott hat mich mit sich versöhnt. Jesus nimmt mich an. Es geht immer irgendwie so um mich. Dabei ist das Evangelium etwas, was eine viel größere Dimension hat. Das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes, meint immer die ganze Welt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Die Welt, die ganze Welt. Also nicht nur den Andreas oder die oder den, wen auch immer, sondern die ganze Welt. Es geht Gott um nichts weniger als um die ganze Welt. Und darum glaube ich, dass das Evangelium eine Alternative ist zu dem System, was wir so oft erleben von oben und unten. Jesus betont am Anfang seines Wirkens, dass das Evangelium ganz eng zusammenhängt mit dem Reich Gottes, mit Gottes neuer Welt. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor ein paar Wochen diesen Vers näher angeschaut. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt dieses Evangelium. Glaubt das Evangelium, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Die frohe Botschaft, Gottes Reich ist da. Gottes Reich und Evangelium sind untrennbar miteinander verbunden. Das Wichtige dabei ist, dass wir das Reich Gottes nicht irgendwie in die Zukunft schieben und sagen, ja, das passiert nur da. Ja, es kommt irgendwann der Tag, an dem Gott sein Reich, seine neue Welt für alle sichtbar offenbaren wird. Dann wird er unsere Tränen abwischen, dann hat das Leid ein Ende und dann hat der Tod ein Ende. Und ja, noch ist es nicht so weit. Das ist noch himmlische Zukunftsmusik. Gottes Welt in der Vollendung steht noch aus. Das ist noch etwas, was kommt. Und wir sind noch in der Gegenwart. Wir leben noch in dieser Welt mit ihren Brüchen und mit diesem großen Riss, von dem wir jetzt die letzten Wochen gehört haben. Dieser Riss, der für so viel Leid sorgt. Und dennoch wird die himmlische Zukunftsmusik heute schon hörbar. Gott hat mit Jesus ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit ihm beginnt die himmlische Symphonie jetzt schon in dieser Welt. Eine wichtige Seite der frohen Botschaft ist, dass Gottes neue Welt jetzt schon beginnt. Sie strahlt von der Zukunft hinein in unsere Wirklichkeit. Sie ist da, wo Menschen sich auf ihn einlassen, wo sie anfangen, sich an ihm zu orientieren, nach ihm zu fragen, zu leben, was Gott, was Jesus wichtig ist, wo sie aus der Beziehung mit ihm heraus handeln. Jesus lebt vor, wie es einmal sein wird, und lädt uns jetzt schon ein, mit einzustimmen. Wir sind jetzt schon Bürger in Gottes neuer Welt. Jetzt schon hier Bürger des Himmels, Gottes Familie, seine Hausgenossen. Das heißt, mit uns kommt ein Stück des Himmels hier in diese Welt hinein. Neue Werte, neue Ziele, ein neuer Sinn. Mit dir kommt ein Stück des Himmels in diese Welt. Glaubst du das? Oder ist das nicht vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen? Sind wir nicht selbst zu sehr Teil dieser alten Welt? Ich würde sagen ja und nein. Ja, wir sind Teil dieser Welt und handeln oft genug selbst nach diesem System, oben und unten, wir und dir, die. Wir selbst sind oft in den zerstörerischen Systemen dieser Welt gefangen und leben sie und tun manchmal so, wenn wir gar nichts von diesem neuen Anfang, den Gott geschaffen hat, wüssten. Und dennoch sage ich, in dir kommt ein Stück des Himmels in diese Welt, weil du Jesus kennst, weil Jesus in uns lebt, weil wir Vergebung haben, weil da ein neuer Anfang ist, weil wir Gottes Geist haben. Und weil Jesus uns etwas zutraut. Jesus denkt nicht klein von dir. Er denkt nicht, oh ja, der vielleicht, die weniger oder so, sondern er denkt groß von dir. Und er sagt, folge mir nach. Lass dich anstecken von dem, was Gott möchte. Lasst euch begeistern von seiner Sicht der Dinge. Lasst euch von ihm prägen, lasst euch von ihm verwandeln. Werdet selbst zum Teil der frohen Botschaft für diese Welt. Seid die Keimzellen von Gottes Reich. Stimmt mit ein, wo Gott schon längst am Wirken ist. Im Text, in dem es heute in der Predigt gehen soll, wird das beispielhaft deutlich und sichtbar. Dieser Text hat eine Vorgeschichte. Es geht in der Vorgeschichte um zwei der Jünger, um Jakobus und Johannes. Die hatten eine geniale Idee. Die haben gesagt, oh, später im Reich Gottes, in der neuen Welt, da wollen wir oben stehen. Die anderen, die sollen ruhig unten sein, aber wir wollen oben. Wir wollen besondere Plätze. Jesus, kannst du, da haben wir Jesus zur Seite genommen. Jesus, wir haben da diese tolle Idee. Kannst du das nicht managen, dass wir so die Ehrenplätze links und rechts von dir bekommen, sodass wir oben stehen? Jesus hat nicht Ja gesagt. Er hat gesagt, das steht mir gar nicht zu und euch steht es auch nicht zu. Er hat es offen gelassen. Aber diese merkwürdige Anfrage, die hat sich rumgesprochen und die ist bei den anderen Jüngern angekommen. Und die fanden das nicht so eine gute Idee, unten zu stehen. Und das ausgerechnet die beiden. Und ich lese euch vor, was dann passiert ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Knecht sein. Eigentlich steht das Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Es lohnt sich, diesen Text einmal so Schritt für Schritt durchzugehen. Da sind diese zwei Jünger, die oben stehen wollen. Die wollen mehr sein als die anderen. Die wollen Macht haben. Sie wollen was zu sagen haben. Sie wollen was sein. Also wenn die Tagesschau über die Jünger berichtet, dann sollen die sein, die oben stehen und die anderen, die unten sind. Und das kommt logischerweise bei den anderen nicht gut an. Sie fühlen sich zurückgesetzt. Und das Spannende ist, diese Situation, die spaltet richtig die Jünger. Es gibt im ganzen Markus-Evangelium nur eine einzige Stelle, wo Markus nicht von den Zwölfen spricht, sondern nur von den Zehn. Hier ist eine Spaltung. Auf einmal sind es nur noch die Zehn. Das sind nicht mehr die Zwölf. Auf einmal gibt es ein Wir und ein Ihr. Wir gegen euch, wir gegen die und die gegen uns. Aber nicht nur das, Druck erzeugt immer auch Gegendruck. Die einen versuchen, ganz weit oben zu stehen und die anderen auf den Platz zu verweisen. Und die anderen lassen sich das nicht gefallen und schnappen sich die beiden und verweisen sie wiederum ihrerseits auf den Platz zurück. Luther übersetzt, sie wurden unwillig. Das Wort, das da eigentlich steht, das kann einen Widerstand bedeuten, und zwar mit Worten und mit Taten. Das heißt, hier wird es nicht deutlich, ob die beiden nur geschnappt haben und denen mal ordentlich den Kopf gewaschen haben oder ob da mehr abgelaufen ist. Also es ist theoretisch möglich, dass es da auch ein bisschen Schubsen, ein bisschen Knuffen, ein bisschen was auch immer. Fantasie ist freier Lauf. Große Aufregung. Er zieht etwas Destruktives, Zerstörerisches in die Gemeinschaft der Jünger ein. Die angespannte Stimmung ist sofort greifbar. Missmutige Gesichter, ablehnende Körperhaltung, scharfe Worte, gemeine Spitzen, verbale und vielleicht sogar körperliche Angriffe. Die Tagesschau hätte sicherlich darüber berichtet. Spannend ist, wie Jesus jetzt damit umgeht. Er findet hier sehr deutliche Worte. Das ist jetzt nur ein Nebengedanke, aber ich glaube, das ist etwas, wo es sich lohnt, wirklich auch nochmal von Jesus zu lernen. Manchmal gewöhnen wir uns ja auch an einen gewissen rauen Umgangston. Wir gewöhnen uns an spitze Kommentare und mehr oder weniger gemeine Bemerkungen. Wir gewöhnen uns daran, dass wir uns hoffentlich nur verbal angehen. Wir gewöhnen uns daran, dass wir aufteilen in wir und die. Und viel zu schnell denken wir, naja, das ist doch normal. Das ist doch eben so. Das ist doch Alltag. Das ist doch auch in meinem Berufsleben so. Das erlebe ich doch dauernd. Und die Tagesschau berichtet auch davon. Jesus scheint das hier anders zu sehen. Er interveniert direkt. Er lässt nicht zu, dass dieser Konflikt Wurzeln schlagen kann in der Gemeinschaft der Jünger. Er stellt sich dem direkt in den Weg. Und ich glaube, es wäre spannend, in ähnlichen Situationen von Jesus zu lernen und so zu handeln. Zu sagen, halt, stopp, was passiert hier eigentlich gerade? Lass uns drüber reden, lass uns schauen, was ist hier los? Jesus ruft sein Team zusammen und er spricht direkt in den Konflikt hinein. Er sagt, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. So ist es, sagt er. So erleben wir es jeden Tag. So habe ich es am Anfang der Predigt gesagt. So sehen wir es in der Tagesschau. Die Mächtigen unterdrücken die Schwachen, oben gegen unten. Die einen halten die anderen klein, beuten sie aus, unterdrücken sie. Machtmissbrauch an der Tagesordnung. Die einen gegen die anderen, wir gegen die. So ist es, sagt Jesus. Ihr wisst es doch. Wir sehen es überall und wir haben es gerade bei euch Zwölfen gesehen. Wir haben gerade gesehen, wie in eure Gemeinschaft sich genau das eingeschlichen hat, genau das zwischen euch abgegangen ist. Euer Art, miteinander umzugehen, bewahrheitet dieses System, die einen gegen die anderen. Und dann eröffnet Jesus ihnen eine Alternative und die leitet er schon ziemlich überraschend ein. Er sagt nämlich, aber so ist es unter euch nicht. Und wieder lohnt es sich, da genau hinzuschauen. Jesus sagt nicht, so soll es unter euch nicht sein. Jesus sagt auch nicht, Überleg doch mal, ob es nicht vielleicht eine Handlungsoption sein könnte, alternativ zu euren normalen Verhaltensmustern hier noch einmal anders nachzudenken, in euch zu gehen und prüft doch mal, ob an dieser Stelle eventuell mit viel Wohlwollen es möglich. Nein, das sagt er alles nicht. Er sagt, so ist es unter euch nicht. Und eigentlich müssten wir sofort widersprechen und sagen, Moment mal, doch genau so ist es. Das haben wir ja gerade erlebt. Ist doch gerade genau so abgegangen. Sie wurden unwillig mit allem, was dazugehört. Das ist doch gerade das Problem, dass es das genau so auch unter uns gibt. Und Jesus weiß ja um das, was gerade abgegangen ist. Und dennoch sagt er das so deutlich. Und er sagt das so deutlich, weil es ihm so wichtig ist. Hier geht es nicht um eine freundliche Bitte, denkt doch mal drüber nach, sondern hier geht es um die Grundwerte in Gottes neuer Welt. So ist es in Gottes neuer Welt, aber so ist es unter euch nicht. Wenn nun nicht so, wie denn dann? Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Sklave sein. Wahre Größe, sagt Jesus, liegt darin, dem anderen zu dienen, für den anderen da zu sein, sich nicht nur die ganze Zeit um sich selbst zu drehen, das Wohl des anderen in den Blick bekommen. Jesus sagt, wenn ihr unbedingt Erste sein wollt, also wenn das wirklich so tief in euch drin ist, dass ihr euch vergleichen müsst und dass ihr Wettkampf machen müsst. Also wenn ihr das wirklich wollt, dann gebt euch doch mal richtig Mühe. Dann seid doch die Ersten, wenn es darum geht, zu lieben. Wenn es darum geht, zu dienen. Wenn es darum geht, die Gaben, die Gott euch anvertraut hat, für andere einzusetzen und sie der Gemeinde und den Menschen um euch herum zur Verfügung zu stellen. Seid doch die Ersten, wenn es darum geht, zu helfen, zu trösten, zuzuhören, zu verstehen, Rat zu geben, helfend anzupacken, zu ermutigen. Seid doch die Ersten, die wieder neu Kontakt aufnehmen und Menschen miteinander verbinden. Die wieder Menschen zurück auf den Weg helfen, die das Leben fördern, die vergeben, die versöhnen, die Frieden stiften. Stellt euch doch mal wirklich einen Moment vor, das wäre unser Wettkampf. Wir alle bei den Olympischen Spielen des Reiches Gottes, jeder von uns ist angetreten und jeder will sein Bestes geben, genau in diesen Disziplinen. Könnt ihr euch das vorstellen, was wann passieren würde? Wie würde sich das auswirken, wenn wir sagen, das ist der Wettkampf, in dem wir stehen? So wollen wir uns vergleichen. Was würde das machen mit unserem Miteinander? Was würde das machen mit den Menschen, denen wir Tag für Tag begegnen? Was würde das machen mit dieser Welt? Und jetzt merkt ihr vielleicht, dieses Evangelium vom Reich Gottes ist Evangelium für diese Welt. In Gottes Reich gelten andere Maßstäbe. Es gibt eine Alternative zu Unterdrückung und Ausbeutung, zu oben und unten. Dieses Reich beginnt hier und heute mit uns, mit dir, mit mir. Wir müssen nicht in diesem zerstörerischen System leben. Wir dürfen aufstehen, wir dürfen anders werden, anders handeln, anders leben. Für mich klingt das nach einer verlockenden Vision. Ich schaue mir das an und ich wünsche mir, dass dieser Lichtstrahl, den ihr da seht, dass der in mein Leben kommt und dass ich davon etwas erleben kann und erfahren kann. Allerdings gibt es ja einen Haken bei der Sache, ne? Das habt ihr vielleicht gemerkt. Da steht nämlich ja tatsächlich, der soll euer Diener sein und da steht sogar wörtlich, der soll aller Sklave sein. Das ist nicht sonderlich attraktiv, würde ich jetzt mal behaupten, so auf den ersten Blick. Ich glaube, damit ich mich davon anstecken lasse, damit ich bereit werde, so einen Schritt zu gehen, braucht es eine gute Motivation. Und es braucht einen guten Grund, mich auf diese Schritte einzulassen. Und die eine Motivation ist die Vision, die dahinter steht. Das Bild, was würde passieren, wenn ich anfange, das zu leben, wenn wir das tun würden. Und der Grund, der dahinter steht, das ist das, was jetzt im Text kommt. Das ist der Höhepunkt und der Grund des ganzen Textes. Denn Jesus schlägt hier nicht irgendwie eine spinnerte Utopie vor, wo man denkt, es geht ja eh nicht, sondern er begründet seine Vision mit seinem eigenen Leben. Er selbst ist der Grund, warum wir so leben sollen und können, weil er es schon längst getan hat. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Menschensohn, das ist ein Titel aus dem Alten Testament für den Messias, für den Retter. Es ist ein Titel für Jesus. Also eigentlich könnte hier stehen, denn auch ich, Jesus, bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gottes Welt steht Kopf. Wir glauben an einen Gott, der heruntergekommen ist. Wir glauben an einen Gott, der das System von oben und unten zerbrochen hat, zerstört hat, durchkreuzt hat. Wir glauben an einen Gott, der heruntergekommen ist, nicht zum Unterdrücken oder Ausbeuten oder Ausstoßen und hinzurichten, sondern um zu dienen, zu lieben, aufzurichten und zu helfen. Wir glauben an einen Gott, dem das so auf dem Herzen liegt, dass er sich selbst auf den Weg gemacht hat, dass er den Anfang gemacht hat. Der Große wird klein und dient und ist bereit, sogar sein Leben zu geben. So ernst meint er das mit dem Dienen. Jesus selbst ist der Grund. Er kommt uns entgegen, hat den ersten Schritt getan. Wir leben, weil er uns dient. Und nun sollen wir und dürfen wir Schritte mit ihm gehen. Und wieder kommt ein berechtigter Einwurf. Ja, schön, aber ich bin doch nicht Jesus. Ich bin doch einfach nur ein Mensch, in dem das Ego meistens größer ist, als es mir lieb ist. Ja, ich gebe dir recht, so ist es. Und es wäre vermessen, sich hinzustellen, zu sagen, so und jetzt, durch mich kommt Gottes Reich und ich baue das jetzt auf und ich aus meiner Kraft heraus tue das. Hätten die Jünger aus ihrer Kraft heraus losgehen müssen, wären sie kläglich gescheitert. Richtig ist, du bist nicht Jesus. Richtig ist aber auch, dieser Jesus lebt in dir. Er ist in dir durch den Heiligen Geist gegenwärtig und lebendig. Er wirkt in dir und an dir und durch dich und zur Not auch trotz dir. Er ist in dir lebendig. Im Text heißt es, dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Dahinter steht das Bild eines Freikaufs, der Freikauf eines Sklaven zum Beispiel. Jesus hat uns freigekauft von Schuld und Sünde. Das heißt, jeder Tag, den wir leben, steht unter Vergebung und Gnade. Scheitern ist bei Gott in seinem Reich grundsätzlich mit eingeplant. Und ist grundsätzlich kein Problem, denn unser Leben steht unter seiner Gnade. An jedem Morgen darf ich neu anfangen und darf ich es neu wagen, sagen, hey, ich würde so gerne so leben, wie es deinem Reich entspricht. Und du weißt, was ich für ein Ego habe und du weißt, wie schwer mir das fällt. Ah, ich würde das so gerne. Wirk du das durch mich. Danke für deine Gnade, dass ich es neu probieren darf. Jesus hat uns freigekauft. Auch von dem zerstörerischen System der Unterdrückung und Ausbeutung, von oben und unten. Wir haben in Jesus, in seiner Art zu dienen, in seinem Wesen, ein neues Bild, eine echte Alternative. Wir brauchen nicht mehr zu glauben, so ist es eben. weil wir erleben, dass der große Gott alles auf den Kopf stellt. Wir sind freigekauft, weil Gottes Geist in uns lebt. Ihn dürfen wir immer wieder neu einladen und bitten: Öffne mir die Augen für deine Vision. Öffne mir die Augen für das, was dir auf dem Herzen liegt. Und für die Schönheit, die dahinter steht, die Schönheit an Gemeinschaft, die wir erleben könnten, wenn ich das leben würde. Und zeig mir, wo ich in den Systemen dieser Welt gefangen bin, wo ich dem System der Welt mehr vertraue als dem, was du für mich bereithältst. Und dann präge du mich, leite du mich, zeig mir, wie ich dienen kann. Gib mir den Mut dazu, dass ich nichts verliere, dass es nicht schlechter wird für mich, sondern dass ich erkenne, dass es gut wird, dass ich gewinne, wenn ich diesen Weg gehe und dass wir alle miteinander gewinnen. Strahle du durch mich hindurch. Ich bin nur der egoistische Typ, aber du bist die Liebe. Strahle du durch mich hindurch. Niemand soll aus sich heraus den Himmel schaffen. Aber der Himmel höchstpersönlich ist in dir lebendig. Und die Symphonie des Himmels, die erklingt heute schon in dieser Welt. Und sie möchte durch dich erklingen in dieser Welt. So wirst du ein Teil der guten Botschaft für einander, für die Menschen um dich herum, für diese Welt. Im Vertrauen darauf, dass Christus das in uns tut durch seinen Geist. Amen. Ich möchte noch einmal beten mit uns. Das ist eine enorme große Botschaft, die du da hast. Und das ist ein enorm großes Zutrauen. Ich gebe zu, Herr, ich stehe hier mit schlotternden Knien und frage mich, kann ich das? Und ich kann nur sagen, ich kann es nicht. Aber du kannst. Und darum möchte ich dich bitten, dass du dieses Du kannst, ich kann in dir, dass du das in uns groß machst, dass du uns den Mut schenkst, dass du uns Begeisterung schenkst, immer wieder neu anfangen lässt, mutig sein lässt und uns hilfst, nach deinen Wünschen, nach deinen Ideen zu leben für diese Welt. Amen.